Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend an alle Zuhörenden und Zuschauenden hier bei 9 vor 9, wann immer ihr das hört. Ihr müsst es nicht um 9 vor 9 hören. Und ja, wir haben hier unseren wöchentlichen Talk über ein Digitalthema und über unser Digitalthema der Woche, wobei digital wir, glaube ich, nicht so richtig eng sehen, oder Stefan? Hallo Stefan.
Hallo, erstmal Peter, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Lars. Ist denn nicht alles unterdessen digital? Ist nicht alles
Blume? Absolut, absolut. So sieht's aus. Genau, du hast schon gesagt, hallo Peter, genau, wir haben einen Gast, einen unserer Stammgäste haben wir hier, genau, Peter Wald, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich habe gesehen, wir haben das letzte Mal gesprochen, 2023, also ist schon ein bisschen her, am 19. September 2023, genau, und das Thema war im Grunde ein ähnliches wie heute, also der Titel war, jetzt muss ich mal gerade gucken, der Titel war zurück, Homeoffice oder der Weg zurück ins Büro oder so, weil da haben wir auch schon so ein paar Entwicklungen gesehen, gerade jetzt nach Corona, dass sich Unternehmen da vielleicht irgendwie wieder etwas neu positionieren und ja, diese Entwicklung hat sich zumindest nicht umgedreht, vielleicht hat sie sich verschärft und darüber wollen wir reden. Genau, Peter, erstmal kurz zu dir. Also genau, schön, dass du da bist erstmal. Du bist ja, du guckst ja sozusagen professoral auf dieses Thema. Du bist ja
auch als Betroffener.
Ja gut, klar, das sind wir ja alle irgendwie in der einen oder anderen Weise, ne? Betroffene, genau. Ja, du bist ja Professor für Personalmanagement an der Fakultät, jetzt muss ich mal hier vorlesen, Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurswesen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, um das mal hier komplett auszusprechen, genau. Ja. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, beim letzten Mal haben wir auch schon so ein bisschen über einen gewissen Trend gesprochen, ob es eben jetzt wieder zurück ins Unternehmen, in die Unternehmen geht vom Homeoffice. Und wenn ich mir jetzt hier, ich habe mir so ein paar Meldungen aus den letzten Monaten zum Thema flexibles Arbeiten und Homeoffice aufgeschrieben. Und da scheint der Tenor aus Unternehmenssicht oder ja, aus Sicht von Unternehmen und auch von Wirtschaft noch einhelliger zu sein. Also zum Beispiel der NDR schreibt, Homeoffice, Trend geht wieder mehr zum Büro. Auf tagesschau.de heißt es, Arbeitgeber wollen mehr Bürozeit, wo der Streit ums Homeoffice gerade hochkocht. Und dann habe ich auch einen Artikel im National Geographic gesehen, zurück ins Büro, ist das Homeoffice gescheitert? Also da ist schon, da reden wir hier auch schon von Scheitern. Genau. Und ja, irgendwie sehen wir eben anhand von Medienberichten zumindest da den Trend. Ich habe irgendwie mir so gedacht, es geht halt auch viel um Kontrolle, so Take Back Control war das Motto der Brexiteers. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Unternehmen das übernommen haben. Wie siehst denn du auf die Situation gerade, Peter? Empfindest du das auch so, dass oder hörst du das so jetzt aus deiner Arbeit, aus dem Feedback, was du auch bekommst, dass dieser Trend schon sehr deutlich ist?
Also das kann ich durchweg bestätigen. Ich habe ja viel Kontakt auch mit ehemaligen Studierenden, auch mit Firmen. Und da ist es wirklich so, dass jetzt viele doch sagen, zurück ins Büro, ja, ich will stärker kontrollieren. Da sind auch Vertrauensdefizite sichtbar. Aber für mich, um das mal gleich auf den Punkt zu bringen, sind das primär Macht- und Führungsprobleme, die sich da offenbaren. Ja, denn wir leben doch noch in einer alten Führungswelt. Ja, alle, die ich sehen kann, denen ich über die Schulter schauen kann, also da geht es mir einfach als Führungskraft besser, egal, ob da nun viel oder wenig geleistet wird, um mal eine Sache hier ins Spiel zu bringen. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wenn ich das sagen darf, also für mich gab es immer so eine unselige Verbindung zwischen Homeoffice, mobiler Arbeit auf der einen Seite und New Work auf der anderen Seite. Ja, wenn ich das mal professoral sagen darf, also diese Verbindung sehe ich nicht so, wie sie oft kommuniziert wurde. Also New Work geht viel, viel weiter. Und ich denke auch, dass viele Unternehmen, naja, ich würde mal sagen, wenn es die wirtschaftliche Situation zulässt, so ein bisschen auch sich an Trends ankoppeln wollen. Ja, und im Moment ändern sich halt wirtschaftliche Bedingungen. Da sinkt auch die Bereitschaft, ich sag mal jetzt hier mit den Trends mitzuschwimmen. Das wäre mal so Eingangsanmerkung von mir.
Ja, Stefan, für dich ist es ja, Homeoffice ist ja für dich zumindest, nicht, also nur wirklich kein New Work, sondern sehr Old Work. Du bist ja seit, ich weiß gar nicht, seit wir uns kennen, arbeitest du im Homeoffice oder vorwiegend aus dem Homeoffice? Ja, genau. Wie siehst du gerade jetzt so die Diskussion in Unternehmen oder hier in Deutschland insgesamt?
Ja, also der Trend ist eindeutig, ne? Also SAP ist ein Beispiel, viele andere sind ein Beispiel. Jetzt im deutschen Umfeld, die sagen, ich will die Leute wieder stärker ins Homeoffice holen. Der Markus Breif, auch HR-Experte, sicherlich dem einen oder anderen bekannt, sagt, sitzt der Arbeitgeber wieder auf dem Thron? Aufgrund, was du sagtest, Peter, der wirtschaftlichen Entwicklung, kann er jetzt wieder Druck ausüben, um die Leute wieder ja, ins Homeoffice, ich nenne es jetzt mal zu zwingen, ins Büro zu zwingen. Ja. Man hat oft den Eindruck und es passt auch irgendwie momentan in den Zeitgeist hinein. Ja. Also das, was Herr Trump und Herr Musk da in den USA veranstalten, ist ja nur so ein Fanal, jetzt nicht in Deutschland, aber der Zeitgeist scheint so zu sein. Wir ziehen die Zügel wieder straffer an, wir kontrollieren wieder stärker und wir setzen wieder mehr auf Leistungskontrolle und Kontrolle im Generellen.
Ja, das zum einen, aber ich habe auch das Gefühl, dass so ein bisschen auch die Haltung ist, ja, wir wissen besser, was für die Mitarbeitenden gut ist, habe ich so das Gefühl. Also ich habe hier ein Zitat gesehen von Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft, arbeitgebernah, muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Der hat zum Beispiel gesagt, auf die Frage oder auf wie er darauf reagiert oder was er entgegnet den Leuten, die sagen, mir selber gefällt es aber im Homeoffice. Ich kann hier besser arbeiten, ich kann mich besser konzentrieren und auch eine gewisse Zusammenarbeit ist natürlich mit digitalen, da sind wir jetzt beim digitalen Thema, sind natürlich möglich. Und darauf hat er gesagt, oder er wird zitiert, er ist skeptisch, wenn es um die Selbsteinschätzung von Betroffenen geht. Erstens müsse die nicht richtig sein, okay. Zweitens gehe es auch nicht nur um individuelle Arbeitsleistung. Typischerweise werde in Unternehmen mit anderen zusammengearbeitet und Zusammenarbeit entstehe erst, wenn man sich mit Menschen treffe. Das war auch mal eine Aussage, oder?
Da ist natürlich jemand, ich spring rein, Peter, und dann kannst du gleich deine Meinung geben. Als jemand, der es ja nun über 20 Jahre mit Collaboration Tools, also mit virtueller Zusammenarbeit auseinandergesetzt hat oder setzt, ja, da kriege ich natürlich, also stehen mir die Haare zu Berge. Denn das würde ja bedeuten, dass die ganzen Tools, die wir auch den Unternehmen verkauft haben, ja überhaupt nichts bringen, sondern es eigentlich nur was bringt, wenn man entsprechend hier vor Ort im Büro ist und dort den Kollegen Auge in Auge gegenübersetzt. Also dann ist auch sowas, wie wir es jetzt hier machen, eigentlich auch nicht möglich. Ne? Geht ja dann eigentlich nicht. Ne?
So, jetzt darf ich aber ein bisschen Essig in den Wein gießen.
Bitte.
Ja, wie gesagt, denn also ich bin der festen Überzeugung, nicht alle können gut mit Kollaborationstools umgehen. Ja, ich bin der Meinung, es wird Aufgaben geben, da ist es wirklich besser, sich gegenüber zu sitzen. Ich bin auch der Meinung, es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt auch Studien, IAO Stuttgart, wo eindeutig festgestellt wird, es kommt zu sozialer Erosion bei dauerhafter mobiler Arbeit oder Arbeit im Homeoffice. Also das sollten wir nicht vollkommen zur Seite schieben. Und ich denke auch, es ist im Moment so, dass das voneinander Lernen doch besser vis-à-vis face-to-face funktioniert. Auch dazu gibt es Studien. Auch das hat hier das IAO in Stuttgart festgestellt. Also ich denke, vielleicht sollten wir auch uns in die Richtung bewegen. Es gibt nicht die eine Lösung, ja, sondern es geht letztlich darum, dass die Individuen, die Teams, die Unternehmen auch die für sie passende Lösung entwickeln. Und dass man da natürlich auch Autonomie einräumen muss, steht für mich außer Frage. Und wenn ich jetzt mal daran denke, ich bin ja letztlich ein alter Personalleiter. Ich bin auch der Überzeugung, um das mal ehrlich zu sagen, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die Homeoffice auch ausnutzen. Die
Klar.
das nicht so ganz toll und so weiter machen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt mal an Spitzenkräfte denke, die besonders begehrt sind nach wie vor, denen räumt man, das ist meine Erfahrung, auch breite Möglichkeiten weiterhin ein, Homeoffice zu nutzen. Also da gibt es das Problem weniger. Und vielleicht das nochmal anzumerken. Also ich habe eine Reihe Kontakte mit kleineren Unternehmen, die reiben sich immer so etwas verwundert die Augen und sagen, damit haben wir gar kein Problem. Ja, wir praktizieren das sehr, sehr flexibel, Homeoffice. Wir überlassen das auch den Mitarbeitern. Für mich ist das manchmal so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, ja, dass die großen Unternehmen so diese Alles-oder-Nichts-Strategie fahren. Ja, und wir merken ja auch politisch, Elon Musk etc., da bahnen sich ja auch die ersten Widersprüche an. Es scheint mir so zu sein, dass diese Alles-oder-Nichts-Variante nicht zielführend ist. Die werden sich auch noch letztlich umsehen müssen. Ich denke, auch SAP braucht Spitzenkräfte. Und wenn es da jemanden gibt, der wirklich seinen Job extrem gut machen kann, da wird man dem auch nach wie vor Homeoffice-Möglichkeiten anbieten. Es geht nur um die entsprechende Flexibilität, um teambezogene, individualisierte Lösungen und auch natürlich, da kommen wir wieder an den Ausgangspunkt zurück, um Vertrauen.
Ja, Peter, wir haben ja, wenn wir unsere Diskussion jetzt die letzten Jahre haben, oft zum Thema gesprochen. Zusammenfassend waren wir eigentlich immer in dieser Runde der Meinung, es muss diese hybriden Modelle geben. Mhm. Ja, ich muss eine gesunde Mischung finden. Und ich habe immer und hacke noch weiter drauf rum, ja, ich gehe gerne ins Büro, wenn ich dort auch wirklich zum Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen komme. Aber wenn ich im Büro nur, wie wir es jetzt tun, vor dem Monitor sitze und Videokonferenzen, das mache ich besser hier daheim, wie ich auch andere Tätigkeiten besser daheim habe. Wenn ich aber mit Kolleginnen und Kollegen dort in einem Workshop sitze, wirklich gemeinsam an Projekten arbeite, Wissen austausche, gerade auch junge Mitarbeitende versuche, meine Erfahrung weiterzugeben und von denen auch zu lernen, dann macht natürlich eine Präsenz im Büro Sinn. Dann macht es auch Sinn, dass man an der Kaffeeecke wirklich Kaffee trinkt und nicht nur virtuell Kaffee trinkt. Ja, also du hast vollkommen recht, ich bin da 100% bei dir. Man muss da einfach diese Ausgewogenheit auch im Blick behalten. Und wenn man ins Büro geht, dann sollte man auch diesen Austauschaspekt, diesen Lernaspekt, diesen menschlichen Miteinanderaspekt auch in den Vordergrund rücken und nicht die Leute dann so arbeiten lassen, als ob sie anyway nur zu Hause wären oder in Videokonferenzen die Zeit verplempern.
Ja, genau, sehe ich genauso. Also auch das Thema Flexibilität, eben wirklich, je nachdem zu gucken, wo man arbeitet, dass man da dann eben anders arbeitet sozusagen, wie du gesagt hast, ne? Dass man dieses Alles oder Nichts. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das eher so ein Medienthema dann ist, als dass es wirklich in den Unternehmen dann, oder ich bin mir nicht ganz sicher, als dass es dann in den Unternehmen so da, oder wie die Unternehmen das halt wirklich sehen, weil ich habe schon grundsätzlich das Gefühl, dass es ja jetzt gar nicht so sehr darum geht, also zumindest jetzt hier in Deutschland oder vielleicht auch noch nicht, 5 Tage die Woche sollen sie alle wieder da sein. Also das machen ja, glaube ich, die wenigsten Unternehmen. Wir können gleich nochmal auf die USA gehen, weil da, ich hatte euch beiden ja den Artikel von der Washington Post geschickt, da gibt es ja auch andere Beispiele, wo es wirklich um komplett wieder Präsenzarbeit geht. Aber in Deutschland habe ich da schon das Gefühl, dass es da eine gewisse Flexibilität grundsätzlich gibt. Aber die müssen natürlich auch die Mitarbeitenden halt auch haben oder die Leute eben auch selber haben, wenn sie ins Büro gehen. Weil das sehe ich zum Beispiel auch sowohl bei mir, bei uns in der Agentur, aber auch grundsätzlich, dass, wie du gesagt hast, Stefan, dass die Art zu arbeiten eigentlich immer dieselbe ist, egal ob man jetzt zu Hause ist oder ob man im Büro ist. Man nutzt dann halt nur entweder, weiß ich nicht, Zoom oder Teams oder so oder man nutzt halt einen Konferenzraum, aber die Art zu arbeiten ist dieselbe und das müsste sich wahrscheinlich auch ändern.
Ja, das ist die große Herausforderung, jetzt sozusagen den passenden Ort, die passende Zeit, auch die passende Arbeitsweise für die Aufgabe zu finden. Und es ist nun mal so, Menschen sind unterschiedlich. Da gibt es einige, die kreativ sehr gut zu Hause arbeiten können. Und wenn die zugelabert werden im Büro, dürfte die das eher hindern an der Erfüllung ihrer Aufgaben, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ja, ich meine, wir haben es ja auch eben diskutiert. Also wenn dieser Austausch stattfindet und wenn das wirklich auch von den Führungskräften gelebt oder Unternehmenspraxis ist, dass sie wirklich sagen, im Büro, da schaffe ich einen Ort des Austausches, da versuche ich die Mitarbeitenden auch ans Unternehmen zu binden, da versuche ich die neuen Mitarbeiter, die jungen Mitarbeiter auch entsprechend an Bord zu holen, was ja auch emotional relativ wichtig ist, dann finde ich das absolut, wenn das gelebt wird, absolut okay. Aber ich habe auch den Eindruck, dass natürlich oft, das hast du auch schon erwähnt, Peter, das Thema Kontrolle, wenn ich den sehe, kann ich den besser kontrollieren, bei vielen im Führungsstil immer noch sehr, sehr verankert ist. Ja, und es gibt ja auch hier schon, das wisst ihr beide, die Befürchtung, dass eben auch diese Kontrolle jetzt über Dinge wie Microsoft Copilot und ähnliches ins Homeoffice ausgedehnt werden soll. Also das ist ja auch wieder so typisch amerikanisch. Ja? Ich arbeite ja nun schon ewig damit. Ich will die Low-Performer finden, damit ich die wirklich entsorgen kann. Ich habe es jetzt mal sehr zugespitzt. Ja, ja. Aber das ist ja so schon, dass man eben sagt, du musst, wenn du eine Leistungsbewertung gibst, ein paar schlecht bewerten, die wir vielleicht loswerden wollen und dafür wollen wir besser dann entsprechend haben. Also Kontrolle ist, denke ich, schon oft etwas, was gerade abgestritten wird, was bei vielen doch auch eine entscheidende Rolle spielt. Und ja, natürlich, Peter, du hast gesagt, gibt es auch Leute, die im Homeoffice auf der faulen Haut liegen. Diese liegen aber auch im Büro auf der faulen Haut. Die machen es halt anders, ja. Da kaschieren sie ihre Faulheit oder Untätigkeit oder whatever it is.
Ja,
wir
ich glaube auch, dass du. Sorry, sag du.
Ich wollte nur sagen, wir brauchen auch letztlich andere Führungskräfte, ja, die dann auch letztlich, ich habe das früher vor Jahren schon geschrieben, die auch zwischen den Zeilen lesen können, die auch virtuell verstehen können, wie geht's denn dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin? Was kann ich denn tun, damit das besser funktioniert? Also weniger Kontrolle, mehr Vertrauen, mehr Unterstützung oder mehr Coaching, wie man das auch immer nennen möchte. Ja, das braucht es natürlich dafür auch.
Ja, sehe ich genauso. Was ich halt interessant finde, das hattest du angesprochen, Stefan, das kommt ja, also die Diskussion haben wir noch stärker in den USA, aber mal gucken, wann es hier nach Deutschland auch kommt, weil wir haben nun mal auch eine schwierige wirtschaftliche Situation. Das heißt, natürlich hat diese ganze Diskussion rund um flexibles Arbeiten oder eben wieder die Leute ins Büro bringen, hat ja auch den Effekt, dass man eben auch ja, darüber nachdenkt, eben Menschen, dass halt die Teams verkleinert werden, also Menschen zu entlassen letztendlich oder den für manche Unternehmen angenehmen Nebeneffekt, dass die Leute dann sagen, ja gut, dann gehe ich halt, wenn ich jetzt irgendwie ins Büro muss. Ich finde halt interessant diese enge Verbindung zwischen Leistung und diesem flexiblen Arbeiten, weil das sehen wir halt in den USA gerade sehr stark. Also ich habe jetzt ja auch in dem Artikel von der Washington Post, den wir auch verlinken werden, habe ich auch so ein paar Beispiele gesehen. Also Dell zum Beispiel sagt eben, dass alle Mitarbeiter, die näher als eine Stunde vom Büro entfernt wohnen, müssen halt wieder ab März komplett im Büro sein. Also kein flexibles mehr, sondern komplett. Und interessanterweise, dass Remote Employees won't be eligible for promotions. Also auch Beförderungen sind halt nur noch für Leute möglich, die halt im Büro bleiben. Und das ist natürlich, also zum einen, dass überhaupt diese Verbindung hergestellt wird, Menschen, die halt hauptsächlich flexibel arbeiten, leisten weniger. Spielt ja da so ein bisschen mit. Aber wie gesagt, ich glaube, der Hauptgrund ist wahrscheinlich der, dass man halt auch Leute, ja, halt einfach, dass man halt die Teams verkleinert. Will, dass das schon eher der Hintergrund da ist.
Naja, das läuft schon auf so eine gewisse Vergraulstrategie hinaus. Ja, ich will es denen einfach schwer machen, aber ich meine, das ist eine alte Erkenntnis. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Leistung und Anwesenheit. Ja, das ist makaber. Oder wir haben früher Management bei Kasperle Theater dazu gesagt, ja, unter dem Motto, seid ihr auch alle da? Das
Ja, und es ist ja auch
ist bei White-Collar-Workern nicht.
Ja. Und auch da frage ich mich halt auch, was das für eine Unternehmenskultur zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie die Leute vergraulen, deswegen sagen wir ihnen, sie sollen wieder ins Büro kommen. Also das ist irgendwie auch eine etwas komische Verbindung, würde ich sagen, dass man halt das irgendwie so schlimm findet. Aber
Naja, das ist die große Frage, wie wichtig ist mir denn eine, ich sag mal einfach, vernünftige Kultur im Unternehmen? Oder mache ich jetzt wirklich ganz klassisch, man könnte ja fast sagen, Kapitalismus dazu, ja?
Ja, ich bin überzeugt, dass der Trend zu uns rüberkommen wird, das, was in den USA da passiert. Und natürlich wird es hier bei uns, zumindest sieht es jetzt noch so aus, nicht so einfach durchsetzbar sein, weil es eben so Dinge wie Mitbestimmung und Betriebsrat gibt, worüber wir aus meiner Sicht froh sein können, auch wenn manche da darüber schimpfen. Ja. Aber ich glaube, bei der ganzen Diskussion, die ganze Diskussion muss einfach mal ein bisschen be dahin bewegt werden. Wenn ich im Büro bin, dann muss ich das Büro auch zum Ort des Austauschs machen, eine Begegnungsstätte machen. Und dann muss ich den Tag im Büro und das, was ich dort tue, was die Mitarbeiter dort tun, aber auch sinnvoll so gestalten, dass es Sinn macht, dass sie im Büro sind. Ja? Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Führung, Peter, gefragt, ja? Dass ich dann eben sage, wenn ich das Team ins Büro hole, dann schaue ich auch, dass wir an diesen Tagen, wo die da sind, Dinge erledigen, indem eben Face-to-Face Sinn macht, indem es auch mal Sinn macht, in die Kaffeeecke zu gehen und mal zu sprechen, was sicherlich einfacher ist, als wenn wir jetzt hier remote sprechen. Also ich könnte uns drei auch besser an der Kaffeeecke vorstellen bei so einem Gespräch. Ja? Aber ich
Absolut.
glaube, dass dieser Wandel in den Köpfen dann gestalte die Bürotage, aber auch entsprechend kollaborativ entwickle die Mitarbeitenden, die Jungen insbesondere, ermutige Wissensaustausch vor Ort, ja, dass das viel zu kurz bei den ganzen Diskussionen kommt, die dort entsprechend geführt werden, sondern es wird immer nur über Aufenthaltspflicht, Anwesenheitspflicht im Office gesprochen, statt darüber nachzudenken, wie gestalte ich das denn auch? Ja, bei uns haben wir gerade auch die Situation, dass wir in ein neues Büro umziehen werden. Unser neuer Chef, der hat auch gesagt, das muss aber dann auch so sein, das Büro, dass eben zu diesem Austausch kommen kann. Das muss attraktiv sein, entsprechend für die Leute. Ich glaube, diese Perspektive, Büro als Austauschstätte, Begegnungsstätte, kommt viel, viel zu kurz bei der ganzen Diskussion.
Ja, da braucht es ein entsprechendes Setting, auch eine entsprechende Gestaltung. Ja, vielleicht auch Dinge variabilisieren zu können im Büro. Ich denke, das ist auch gar nicht so kostenaufwendig, wie viele jetzt zu Beginn auch annehmen. Ja, das beginnt bei der Kaffeeecke, das endet auch bei entsprechenden Gruppenarbeitsräumen mit Technik etc., Flipcharts und so weiter. Da kommen wir dann wieder so zu klassischen, ich sag mal, Offline-Kollaborationstechniken zurück. Das muss dann einfach auch verfügbar sein.
Aber ich glaube, es ist vor allem eine Kopfsache, meiner Meinung nach.
Ja. Aber vielleicht auch, also ich meine, wir haben ja schon gesagt, das ist eine Führungssache auch. Also wer ist denn da jetzt vor allen Dingen dann dafür verantwortlich, dass sich da eben was ändert? Weil ich habe in dem Tagesschau-Artikel, den ich auch zitiert hatte, da habe ich eben, da werden auch interne Kommunikation von Otto und von, ich glaube, von der Deutschen Bank auch erwähnt, wo eben eine neue Back-to-Office-Policy dann eben vorgestellt wurde. Und es kam dann laut dem Artikel eben zu zornigen Diskussionen von 3000 Teilnehmern an einer hybriden Betriebsversammlung, wo es dann halt richtig hoch herging anscheinend, bei der Deutschen Bank wohl auch, also große Unzufriedenheit, was das angeht. Auf wen kommt es denn dann an, dass man da eben auch aus einer unternehmenskulturellen Sicht, dass man da eben auch erstmal ein gutes Verhältnis schafft vielleicht zwischen Präsenz und Homeoffice und dann aber auch dass halt die Zufriedenheit in der Belegschaft halt auch hoch bleibt oder wieder hoch geht. Was ist denn da, also ja, auf wen kommt es an?
Ja, ich hätte die Sache nicht hybrid durchgeführt, das muss ich zugeben.
Gut.
Also da hätte ich jetzt wirklich mal doch die Offline-Variante präferiert.
Ja.
Und wie gesagt, da sind wir wieder bei klassischen Dingen. Das ist eine Top-Down-Sache erstmal als Anstoß. Hm. Ja, aber wenn der Vorstandsvorsitzende hier 24/7 im Büro ist, wird es wahrscheinlich schwierig sein, den Mitarbeitern zu kommunizieren, dass man hier Flexibilität erreichen möchte. Ja, aber dann natürlich auch wieder der Evergreen, die direkte Führungskraft. Ja, die muss da ein Verständnis entwickeln und auch sagen, okay, Montag, Dienstag zu Hause, ich bin erreichbar und so weiter und so fort und Mittwoch bis Freitag dann auch im Office wieder oder wie auch immer. Das ist jetzt keine Sache. Die ist für Führung auch unter digitalen Bedingungen verantwortlich und muss auch für sich selbst ein entsprechendes Verständnis entwickeln. Und wenn wir dann doch in eine eher so bossless Selbstorganisationsschiene kommen, dann wäre es vielleicht auch ganz klug, den Teams Unterstützung zu geben, einen Modus zu finden, offline, online. Ja, das ist, wie gesagt, da sind wir auch bei Teamcoaching, bei Dinge, die da zu moderieren sind, etc. Das fällt wahrscheinlich auch nicht vom Himmel, wenn wir jetzt mal den Fokus auf die Teams richten. Also auch Hilfestellung. Ja, das wird von allein nicht so funktionieren, wie es gut funktionieren könnte.
Wird es dann unterdessen, Peter, du bist ja am Thema nun wirklich dran, auch ausgebildet, gelernt, werden Kurse angeboten. Aus meiner Praxis habe ich auch Teams geführt. Eine gute Zeit lang war das nie Teil des Führungskräftetrainings. Wirklich zu sagen, hier, ich organisiere oder lerne, wie ich so ein hybrides Modell umsetze, wie ich die Leute auch emotional abhole, binde. Da wurden ganz andere Dinge entsprechend von der Führungskraft, wurden denen eintrainiert. Siehst du einen Trend, dass die Leute, die gerade das Mittelmanagement neudeutsch enabled wird, auch sowas zu tun, oder liegt nicht der Fokus ganz woanders?
Naja, wir haben ja breite Erfahrung aus Corona-Zeiten. Ja, und da müssten meine Studierenden auch wissen, ich habe jede Vorlesung, die hat das dann auch genervt, mit einem Check-in begonnen. Ja, hier also Lieblingsfarbe, ja, ich weiß nicht, da gibt es Mutmeter und so weiter und so fort. Also das sind so die kleinen Dinge, aber die man hier, Sheepscale, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, könnt ihr mal schnell googeln danach. Ja, so mit, also dass man ins Gespräch kommt, weg von dieser reinen Aufgabenorientierung hin auch zur Beziehungsorientierung. Ja, wie geht's dir? Brauchst du Hilfe? Und so weiter und so fort. Also ich gehe mal davon aus, die Studierenden, die damals dabei waren, müssten das kennen. Und auch wenn ich Kontakt hatte mit mittleren Managern, ich habe auch einige Trainings angeboten, habe ich eigentlich auch über diese Check-ins über Spiele etc. versucht, den Gedanken zumindest rüberzubringen.
Im also Moment, du bist jetzt bei den virtuellen Modellen, ja? Ich bin natürlich vor Ort. Wie verhalte ich mich als Führungskraft im Büro vor Ort? Wie gestalte ich dort den Tag mit meinen Mitarbeitenden? Ja? Ja. Ja? Und da sitzt der Chef dann doch nur den ganzen Tag am Schreibtisch und guckt, ob ich auch am Computer sitze. Ich spitze es mal wieder zu.
Ja, aber da sollte er jetzt wirklich oder sie auch die Möglichkeit nehmen, auch mal die Leute zusammenzurufen. Die können ja auch gemeinsam, wie du so schön gesagt hast, Kaffee trinken etc. Ist überhaupt keine Sache. Und wie gesagt, auch wenn das vielleicht ein bisschen wegführt, es ist nach wie vor so, dass meine digitale Sprechzeit häufiger, deutlich häufiger wahrgenommen wird, als die Sprechzeit bei mir hier ins Büro vorbeizukommen. Das ist nach wie vor. Und ich habe auch nach wie vor das Gefühl, dass ich bei der virtuellen digitalen Sprechzeit genauso viel Nähe herstellen kann zu meinen Studierenden wie offline. Ja, das ist, wie gesagt, das wird eigentlich relativ gut wahrgenommen. Ich muss natürlich auch in gewisser Weise offen sein, ja, und bewusst auch mal die Beziehungsseite hier zu öffnen, zu spielen oder wie man das nennen möchte. Also da geht schon eine ganze Menge. Ja, aber man muss da auch als Führungskraft die nötige Offenheit haben und natürlich dann auch neue Dinge, neue Verhaltensweisen zu akzeptieren und zu übernehmen.
Ja, und man muss sie auch kennen, man muss sie lernen, weil man kann ja nicht, man kann ja nichts akzeptieren, was man nicht kennt.
Ja. Ja. Aber ja, da habe ich die Hoffnung, dass es jüngere Führungskräfte gibt, die das auch schon praktizieren können. Aber bei den Älteren, auch bei den Jüngeren, gibt es einige, die ich doch als Lost bezeichnen würde. Da wird es gut funktionieren. Also das ist, wäre vielleicht auch ein Auswahlkriterium für Führungskräfte. Ja, in den entsprechenden Settings, dass man sagt, ist der diejenige überhaupt in der Lage, auch digital virtuell zu führen? Ja, hat er da auch gewisse Fähigkeiten? Ja, wir sprechen ja oft über die Beziehungskompetenz und so weiter und so fort. Ja, aber ich habe manchmal schon Fragen, was die Medienkompetenz angeht, einiger Führungskräfte.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. So leid es mir tut, aber es ist nach wie vor doch bei einigen sehr, sehr unterentwickelt.
Was? Ja, es wird als Skill auch nicht unbedingt, also diese soziale Kompetenz, nenne ich es mal, oder Führungskompetenz, Teamführung. Ich glaube nicht, dass die immer an der Bewertungsskala ganz oben steht, sondern da geht es dann doch um die Leistung primär, und dass das Team leistet. Ja, dass aber auch ein direkter Zusammenhang zwischen Leistung und einem funktionierenden Team existiert, wird sehr, sehr oft da negiert, ja. Und wenn ich auch die Diskussion hier sehe, dann back to office, ja, Leute sollen ins Büro zurückkommen, aber dann die Reise von Stuttgart nach Frankfurt wird nicht genehmigt, weil Reisekosten entsprechend gespart werden. Ja, also da ist auch manchmal so eine perverse Diskussion da, ja. Also wenn ich dieses Office dann auch sage und wenn wirklich einen Sinn macht, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Stuttgart nach Kelsterbach oder wo hinkommen, dann müsst ihr ihnen das auch ermöglichen, ja. Dann kann nicht die 100 Euro Benzinkosten oder Reisekosten können doch nicht der entscheidende Faktor sein. Also es ist schon so ein bisschen auch, sind es oft Scheren, ja. Das klafft oft auseinander, das, was gesagt wird und dann die gelebte Unternehmenspraxis, ist so mein Gefühl.
Ja, also im Grunde könnte man ja zusammenfassend sagen, es geht gar nicht, eigentlich ist die Frage gar nicht so sehr Homeoffice oder ins Büro, was ist jetzt da irgendwie besser oder was sollte gemacht werden, sondern es ist ja eher eine Frage von Zusammenarbeit grundsätzlich, Teamdynamiken, auch gute Führung. Und ich glaube, das zum Beispiel ist auch meine Erfahrung, wenn ein Team halt gut funktioniert, ist es eigentlich, funktioniert es sowohl virtuell als auch in dem Büro gemeinsam halt gut. Und darauf kommt es halt an. Und das ist halt letztendlich, also wenn ich jetzt über Verantwortlichkeiten oder was zu tun ist, nachdenke, was ihr gesagt habt, ist es eine Führungsaufgabe, das ist halt wichtig. Und es ist aber auch eben auch eine Trainings-Enablement-Aufgabe. Also da wieder das halt auch Personal, wo du ja dann sitzt, Peter, dass das halt Personalmanagement, HR, dass das eben auch eine große Rolle spielt. Dass auch, dass halt eben auch die Ausbildungen, Trainings und so weiter, dass das eben auch überdacht werden muss und dass man da halt auch anders über Führung dann eben nachdenkt. Ne?
Ja, das ist aber wie gesagt auch wieder ein Evergreen.
Klar.
Was machen Führungskräfte? Was sollten sie können? Was sollten sie machen? Ja. Schwierig. Aber ich denke, es bleibt uns nichts anderes übrig, als das, ich sag mal, anzupacken und immer wieder zu thematisieren. Denn es gibt Lösungen schon, die müssen eben nur stärker diffundieren. Es gibt ja Best Practices. Ja.
Ja. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, glaube ich. Es wirkt ein bisschen auch so, dass das, ich habe mich irgendwie gerade daran erinnert, als du von deinen Studierenden gesprochen hattest, Peter, dass es auch so ein bisschen Marsch durch die Institutionen ist, ja, wie man in den 60ern gesagt hat, dass man halt, ja, dass auch das, was jetzt an Unis eben auch in Sachen Personalführung und Mitarbeit und Teamzusammenarbeit und so gelehrt wird, dass das eben auch natürlich anders ist, als es noch, ja, vor 10, 20 Jahren war. Ja. Und das, ja, dass es vielleicht auch einfach ein bisschen dauert, bis es eben, wie hast du gesagt, bis es in die Unternehmen dann diffundiert, ne? Ja, ja, da eben ankommt.
Ja.
Ja. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie sich die Entwicklung jetzt oder wie es sich weiterentwickelt, ob eben nochmal dieser etwas härtere Trend aus den USA ob er dann doch irgendwann in Deutschland ankommt. Und ja, würde ich sagen, dass wir uns dann bald wieder hier zusammenfinden und dann mal gucken, ja, was sich
nicht
getan
wieder so lange
hat,
warten, Peter, wir müssen nicht, nicht wieder so lange warten. Ja,
wir können ja mal über KI und Personalmanagement sprechen. Das ist auch
ein Hot. Oh ja, sehr gut. Das schreibe ich mir direkt auf.
Ja.
Da machen wir doch direkt, das ist unser nächstes Dreierthema. Sehr gut. Gut, dann vielen, vielen Dank, Peter,
danke,
dass
Peter,
du da warst.
Gerne, gerne.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.